Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und wieder sind wir bei einer Sondersendung, eigentlich eine reguläre Sendung, im Studio von Wolfgang Nölke in Berlin. Und mit dabei, wie immer, Wolfgang Back.
Und ich hatte ein besonderes Erlebnis hier auf der IFA. Heute Morgen standen wir am Hauptbahnhof und warteten auf die S-Bahn. Und da kam einer die Treppe hoch.
Geflitzt,
sah uns beide irgendwie, machte uns aus und sagte, ha, ich habe gerade eben im Zug zwei eurer Fernsehsendungen beide gesehen. Er holte seinen iPod raus, drückte auf den Knopf und zeigte uns, wie der Vorspann anlief und sagte, eine super Sache, das Richtige für den Zug.
Ja, und er sagte, das ist der richtige Déjà-vu. Dass ich euch jetzt hier sehe, im Zug habe ich euch gesehen, jetzt sehe ich euch hier wieder. Also, ist schon toll sowas, muss man sagen. Wir haben eine ganze Menge sehr schöne, wichtige, gute Themen gefunden auf der IFA, obwohl wir anfangs der Meinung waren, so sehr viel Neues gibt es nicht, aber versteckt haben wir es natürlich dennoch gefunden. Einmal ist WeMac da, nicht WeMac, sondern WeMac. Dann hast du, Wolfgang, etwas über ein intelligentes Fernsehgerät herausbekommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass mich das interessieren würde.
Ja. Ein Studiogast von Hitachi haben wir hier, der uns etwas zu Displays sagen will. Ganz interessante Informationen, die wir da hören werden.
Ja, und dann haben wir noch den Vorstandsvorsitzenden von dem IRT, von dem Institut für Rundfunktechnik. Dr. Ilkner. Und das sind natürlich die Leute, die sich mit der Zukunft auch vertraut machen und die viel zu erzählen haben. Sind Sie mal gespannt, was dabei herauskommt.
Ja, vor allen Dingen, erzählt uns mal ein bisschen was über die Abkürzungen. Die gibt es unendlich viele und ein paar davon hat er ausgepackt, was es denn bedeutet.
Ja, und wenn wir diese Abkürzungen benutzen würden und da würden sich vielleicht Biologen mit ihren Abkürzungen unterhalten, da gibt es wahrscheinlich gar keine großen Unterschiede.
Aber unsere Sendung wäre nur noch
denn zum Beispiel DRM findet man ja hier auf der Funkausstellung auch. Die meinen nicht Digital Rights Management, sondern die meinen Digital Radio Mondial.
Ja, und jetzt geht's weiter mit WeMac und nicht mit WeMac.
Wenn man auf der Funkausstellung was wirklich Neues sehen will, dann geht man am besten ins TWF, ins Technisch-Wissenschaftliche Forum, denn dort sind die Forscher da, die zeigen das, was sie in ihren Schubladen haben, was noch nicht unbedingt zu kaufen ist. Und hier habe ich etwas gefunden, Wolfgang, WeMac, kennst du doch.
Wir haben ja schon mal etwas darüber gemacht. Ich sage ja immer WeMac, weil man es so schreibt. Und das ist.
Ich meine jetzt WeMac.
Ach, du meinst das mit dem Max? Nein, ich meine aber WeMac.
WeMac.
Das kann natürlich auch so sein. Abkürzung ist ja nun auch ein Thema für uns. Müssen wir mal darüber nachdenken.
Wir kommen jetzt mal zum WeMac. Und das könnte für mich sogar eine sehr schöne Sache werden. Denn bei mir stehen ja zwei Platten mit viel, viel, viel MP3-Musik drauf. Ich versuche ja immer noch, das Terabyte voll zu kriegen. Und da möchte ich natürlich das nicht nur in meinem Zimmer hören, sondern auf der Terrasse oder ich möchte es mal im Wohnzimmer hören. Dann muss ich allerdings irgendwelche krummen Sachen machen, muss entweder ein Internetradio besorgen dafür oder ich möchte vielleicht auch mal Fernsehen gucken, was woanders aufgezeichnet wird und so weiter und so weiter. Und da gibt es was und das eben heißt WeMac. Und wir haben zu Gast hier bei uns im Wohnzimmer, kann man sagen, Andreas Werner von Fraunhofer IES in Erlangen. Und er wird uns jetzt mal erklären, was ist denn damit los mit dem WeMac?
Ja, erstmal, es heißt WeMac, also Wireless Media and Control at Home. Das ist ein sehr, umständlicher Name, klar, aber es geht eigentlich hauptsächlich...
Wie lange habt ihr denn dafür gebraucht, bis der rauskam?
Oh, es hat schon eine Weile gedauert.
Und viel Bier dabei?
Auf jeden Fall. Gut. Also es geht eigentlich darum, dass wir Medien in einem kompletten Heim verteilen wollen und zwar auf verschiedenen Endgeräten. Das ist nicht nur einfach ein PC, wie man das heute schon kennt. Ich habe irgendwo eine Festplatte, wo ein paar Medien drauf liegen und kann mir die eben auf jedem PC im Netzwerk anschauen. Nein, wir wollen auch die Consumer-Elektronik erreichen, sprich den Fernseher oder auch vielleicht das Mobiltelefon. Und das alles relativ einfach, ohne dass man jetzt großartig noch viel konfigurieren muss und so weiter und so fort.
Wenn ich da lese mit Control, da könnte ja auch die Waschmaschine dazugehören oder der Elektroherd.
Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Ziel unseres Projektes, die Heimautomatisierung mit zu integrieren und diese eben auch zentral zu steuern und dann eben Licht anzuschalten, die Heizung zu steuern, Rollläden rauflassen oder wieder runterfahren. Solche Dinge sollen eben auch alles integriert werden.
Herr Werner, ich sehe, Sie haben ein Mobiltelefon in der Hand, mit dem Sie das bedienen. Kann ich meine Fernbedienung wegwerfen oder kann ich dann auch mit der Fernbedienung die Waschmaschine einschalten?
Also man kann, rein theoretisch könnte man die Fernbedienung wegwerfen. Also man kann eben alles auf einer Stelle konzentrieren und eben sagen, ich habe eine zentrale Steuerung für alle Geräte. Aber es ist immer möglich, auch mehrere Steuerungsgeräte zu haben. Und ich glaube, der Nutzer will auch immer noch seine Fernbedienung für den Fernseher vielleicht noch haben. Aber wenn eben alles in einer Stelle zentral gebündelt ist, ist das doch wahrscheinlich dann ganz angenehm.
Kann ich dann auch, wenn ich schon einmal auf dem Sofa sitze, mich reingelümmelt habe, dieses Ding benutzen, um dann eine Nachricht zu schreiben oder eine E-Mail zu lesen oder um da eine Notiz mir zu schreiben?
Das ist derzeit noch nicht direkt standardisiert, weil wir eben den UPnP-Standard verwenden. Und solche Sachen werden bei UPnP nicht verwendet derzeit.
UPnP, also das, was ich gemacht habe mit meinen Festplatten, habe ich doch schon wieder einen Fehler gemacht. Ich habe keine UPnP-fähigen Festplatten genommen, sondern ich muss sie jetzt nachträglich irgendwie UPnP-fähig machen. Das heißt, ich muss da einen kleinen Computer dranhängen, damit das Ganze UPnP-fähig ist. Gibt's denn jetzt alle Geräte schon in der neuen Form, dass man sie kaufen kann?
Es sind schon sehr viele Geräte auf dem Markt, die UPnP-fähig sind. Aber UPnP alleine reicht eigentlich nicht. Man muss eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und Geräte kaufen, die zertifiziert worden sind, und zwar DLNA-zertifiziert. DLNA steht für Digital Living Network Alliance. Und diese DLNA legt einfach fest, wie man gewisse Standards implementieren muss als Gerätehersteller, um eben wirklich eine Interoperabilität zu gewährleisten zwischen Geräten von verschiedenen Herstellern.
Es geht ja nicht nur um die Bedienung der Geräte, dass man die zusammenfasst, sondern ich kann mein Fernsehgerät ja auch als normalen Empfänger verwenden, ohne dass er das Display eingeschaltet hat, und übertrage die empfangenen Signale auf ein anderes Gerät, auf einen Computer, auf einen PDA vielleicht. Und genauso gut kann ich aber auch von meinen Festplatten den Sound auf ein Fernsehgerät übertragen. Das heißt, jedes Gerät, was irgendetwas wiedergeben kann, kann das von allen anderen übernehmen. Natürlich kein Radio und Bild.
Genau, das ist der Hintergrund von UPnP, dass wirklich eben alle Geräte auf diese Medien zugreifen können. Man muss natürlich schon irgendwo ein Gerät angeschalten haben, was eben dann auch die Medien anbieten kann. Das kann eben zum einen eine normale Festplatte sein, also Netzwerkfestplatte sein, UPnP zertifiziert oder DLNA zertifiziert. Oder eben in unserem Fall ein Löwe IDTV, der eben gewisse DVB-S-Karten enthält oder DVB-S-Empfänger enthält und diese dann eben die Fernsehsignale im Netzwerk live verteilen kann.
Was bringt denn eigentlich das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen dazu, sich damit zu beschäftigen? Gibt es jetzt wieder einen Chip?
Für uns es werden eben Audio- und Videocodecs für die ganze Sache benötigt. Und da spielt natürlich das Fraunhofer IES immer irgendwie eine Rolle drin, weil wir einfach stark in MPEG vertreten sind und doch einige Patente in dem Bereich haben.
In den letzten Jahrzehnten haben wir immer wieder auf verschiedenen Messen Heimautomation gesehen. Da gehen die Rollläden hoch und runter, da werden Türen auf und zu gemacht, Heizung gesteuert. Wäre das denn hier in dieses Konzept mit integrierbar, mit in meine Bedienung von Fernsehgerät, in mein Inhaltsverzeichnis vom Kühlschrank, dass auch diese anderen Sachen mit da hineinpassen?
Das ist auf jeden Fall vorgesehen, auch für unser Projekt. Es gibt von UPnP-Seite her die Möglichkeit, eben auch Heimautomatisierung zu integrieren.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und muss nochmal darauf hinweisen, wie Mac oder why Mac hat nichts mit Mac zu tun.
Wie Max, sage ich. Und eins, Wolfgang, dir nur zur Erklärung. Du kannst auch künftig mit diesem System in deinem Kühlschrank nicht die Wäsche waschen.
Hier auf der diesjährigen IFA hat man sich viele Gedanken gemacht, wie denn die Welt von morgen aussehen kann in puncto Kommunikation, in puncto Entertainment. Und auch bei Fraunhofer Focus, bei dem Institut hier in Berlin, hat man sich Gedanken über die Zukunft gemacht. Wir sprechen jetzt mit Robert Seliger, er ist Mitarbeiter dort und er wird uns mal erklären, wie man sich die neue Welt vorstellen kann. Der Fernseher von heute, der ja eigentlich der Mensch ist, der Fernseher, also müssen wir sagen, das Fernsehgerät von heute, wie sieht es denn morgen aus?
Das Fernsehgerät von morgen wird so aussehen, dass es Interaktion bieten wird, dass es Personalisierung für den Benutzer bieten wird. Der Benutzer wird ganz bequem von seinem Wohnzimmer aus alle Medien, die man heute so kennt, das heißt Telekommunikation, Internet und normales Fernsehen, über eine Plattform benutzen können.
Das klingt alles so ein bisschen theoretisch, aber was so eingeht ist, dass wenn ich Anruf bekomme, nehme ich das auf meinem Handy, gleich Fernbedienung vielleicht an und der Fernseher bleibt dann stehen.
Genauso wird es passieren können. Und das ist das, was wir jetzt hier auch auf der IFA zum Beispiel schon zeigen. Das heißt, wir haben im Netz passiert was. Im Netz entwickeln sich Next Generation Networks. Da gibt es neue Netzwerktechnologien, wie zum Beispiel das IP Multimedia Subsystem, was wir AMS nennen. Mit diesen Technologien wird es möglich, eben die verschiedenen Welten miteinander zu verknüpfen. Und dann kann ich eben zum Beispiel die direkte Interaktion von einem Mobilgerät und einem Fernsehgerät abbilden, dass eben zum Beispiel der Inhalt pausiert, wenn ich telefonieren möchte.
Jetzt müssen wir das noch fortführen. Also das Fernseher bleibt stehen. Und er geht natürlich dann weiter, läuft wieder weiter, wenn das Telefonat zu Ende ist. Könnte es auch sein, dass wenn ich das Zimmer verlasse, um mir vielleicht eine Flasche Bier zu holen oder um auf die Toilette zu gehen, Fernsehen bleibt stehen und läuft weiter, wenn ich wieder zurückkomme?
Könnte man natürlich auch realisieren. Dann muss man halt dem Fernsehgerät irgendwie mitteilen können, dass ich jetzt gerade den Raum verlasse. Ob das über eine Funktechnologie, über ein RFID-Tag irgendwie machbar ist, es ist auf jeden Fall technisch realisierbar. Genauso ist es vorstellbar, dass ich meine laufende Sendung eben zum Beispiel vom Wohnzimmer mit ins Schlafzimmer nehme, um die letzte halbe Stunde, bevor ich dann wirklich Abend in den Träumen versinke, dort zu Ende zu sehen. All das ist technisch drin.
Hat das nicht schon Bill Gates vorgesehen in seinem Haus, dass er mit einem Chip die Musik mit sich genommen hat, auch die Musik der Gäste mit sich genommen hat, wenn die das Zimmer verlassen haben und sich vielleicht sogar auf die Toilette gesetzt haben und dann weiter die 12. Sinfonie gehört haben?
Ja, ist schon klar. Also die viele Ideen sind nicht wirklich neu, aber was eben wirklich neu daran ist, ist, dass man die Dienste auch mobil nutzen kann. Das heißt, ich kann auch auf meinem Handy dann in der Bahn, auf Arbeit, wo auch immer, die gleichen Dienste benutzen, die ich zu Hause im Netz habe und das über ein zentrales System.
Ganz verrückt finde ich eigentlich und ganz neu auch finde ich das, die Möglichkeit, dass ich mein Fernsehen, was ich zu Hause in meiner Wohnung mir anschaue, teilen kann mit anderen Kumpels, mit Freunden, auch mit Fremden, wenn ich will, indem ich einfach sehe, wer ist denn noch mit diesem Programm beschäftigt, irgendwo, paar tausend Kilometer weit meinetwegen, und mit dem Kontakt aufnehmen kann und ihm vielleicht sogar den Beifall spenden kann, wenn ein Tor fällt. Oder ich ihm meine Video 8 Aufnahmen rüberspielen kann. Das wird ja alles möglich sein und er zeigt mir dann seine Aufnahmen. Wie hat man sich das genauer vorzustellen?
Genau dahin wird's gehen. Das heißt, wir holen uns die Anwendung, die wir vom PC her kennen, das heißt einen Messenger, einen Chat, Videotelefonie, all das holen wir auch aufs TV-Gerät. Das heißt, ich habe dann im System meine Kontaktliste liegen. Die ist zentral gespeichert, die kann ich mobil abrufen, die kann ich in meinem Wohnzimmer abrufen. Da drin sind meine Freunde verzeichnet, ich sehe, ob die online sind, ich sehe, was die gerade für ein Programm gucken. Und ich kann mir dann eben auch Informationen, wie zum Beispiel das aktuelle Programm, mit nur einem Klick auch auf mein Gerät holen. Und damit wird es eben möglich, Communities zu bilden, Freunde zu treffen und sich passend zum Content einfach mit anderen Leuten, mit Gleichgesinnten zu unterhalten.
Das ist eigentlich eine ganz fantastische Welt der Vorstellung, wenn man es natürlich ausdenkt. Es könnte natürlich auch sein, dass der Mensch das gar nicht so haben will, dass es so extrem irgendwo in seine Persönlichkeit eingreift. Gibt es da Grenzen, die man da setzen will oder will man immer weitermachen? Man kann sich auch vorstellen, irgendwann wird es dreidimensional, das Bild, was man da sieht. Und irgendwann kommt noch Olfaktorum dazu, dann das Geruchsfernsehen noch dazu. Dann habe ich vielleicht eine virtuelle Welt, die sehr real ist und ich brauche gar nicht mehr wegzugehen. Ich kann in meinem Raum bleiben und kann alles erleben, was auf dieser Welt passiert.
Ja, die Gefahr besteht natürlich bei diesen Technologien, aber es wird immer irgendwo dem Benutzer überlassen sein, zu sagen, das ist das, was ich freigeben möchte von meiner Privatsphäre. Das möchte ich teilen mit meinen Freunden. Und es gibt Sachen, die gehen keinem was an. Die sind nur mir vorbehalten. Und es gibt dann ein Benutzerprofil im System, über das ich das regeln kann, was ich wirklich teilen möchte mit der Welt und was mein privates Eigentum bleibt.
Ich erinnere mich ein bisschen zurück an einige Funkausstellungen. Ich habe ja seit 1971 alle Funkausstellungen mitgemacht hier in Berlin. Und es gab da eine Funkausstellung. Dann hat man gezeigt, dass es möglich ist, mit einer Fernbedienung, die auch ganz neu war, oben im Fernsehgerät rechts oben die Uhrzeit darzustellen. Das war eine große technische Errungenschaft. Was wir heute hier besprochen haben, ist ein ganzes Stück weiter. Vielen Dank.
Danke auch Ihnen.
Riesige, bunte Displays, Fernsehgeräte in einer unübersehbaren Anzahl verwirren nicht nur uns, die wir eigentlich wissen müssten, worum es dabei geht, sondern vor allen Dingen die Besucher der IFA. Carsten Lanzhoff von Hitachi Europe Limited. Was muss ich denn heute beachten, wenn ich da Begriffe sehe wie HD-Ready und Full-HD-Ready? Wo sind die Unterschiede? Was ist zukunftssicher?
Also zukunftssicher ist natürlich im Moment eine schwierige Geschichte. Es verändern sich die Techniken, es verändern sich immer die Geräte. Und aktuell ist es halt so, wenn ich mir ein Gerät kaufe, das HD-Ready als Logo trägt, dann kann ich auf alle Fälle sicher sein, dass ich die zukünftigen Formate auf diesem Gerät darstellen kann. Wenn ich heute dann in Richtung Full-HD gehe, dann habe ich auch die Möglichkeit, wirklich die heutigen hochauflösenden Signale zu zeigen, nämlich bis hin zu 1920 mal 1080 Bildpunkte.
Wer braucht denn eigentlich dieses Full-HD-Ready? Denn es ist ja so, dass auch der Abstand des Betrachtens dazu beiträgt, ein gutes Bild oder ein schlechtes Bild zu machen.
Ja, da gibt es unterschiedliche Berechnungen, was mit dem Auge auflösbar ist auf die Entfernung. Es hängt einfach davon ab, je größer die Bildschirmdiagonale bei gleichbleibendem Abstand, dann benötige ich eher Full HD im Vergleich zu einem normalen HD-Ready-Gerät. Oder wenn ich sehr dicht an das Gerät ran möchte, dann muss ich auch eher in Richtung Full HD gehen. Zum Beispiel beim 42 Zoll sollte das spätestens unter einem Betrachtungsabstand von 3 Meter in Richtung Full HD gehen.
Das sind um die 1 Meter ist das, ne? So ungefähr, 42 Zoll. 1,06 Meter oder sowas?
Genau, circa 1,06 Meter Bildschirmdiagonale.
Nun sieht man aber auch schon 1,30 Meter Diagonalen.
Ja, wenn Sie dort dann den gleichen Betrachtungsabstand beibehalten, weil das Wohnzimmer wächst ja nicht mit der größeren Diagonale, die Sie sich kaufen.
Dann sollte man von HD-Ready auf Full-HD-Ready gehen.
Genau, das ist der Fall.
Weil da mehr Zeilen zu sehen sind und das Bild beinahe gestaltet ist.
Genau, bei der Full-HD-Auflösung haben wir im typischen Fall circa die doppelte Auflösung, die doppelte Bildpunktzahl und damit halt eben feinere Bilder, detailliertere Bilder. Und die kann ich aus auch einer dichteren Nähe zum Bildschirm oder bei einem größeren Bildschirm nicht mehr mit dem menschlichen Auge auflösen und sehe es wirklich als ein Bild und nicht als einzelne Bildpunkte.
Wie sieht es denn aus, wenn ich so eine ganz normale Wohnumgebung habe und da scheint im Sommer richtig schön die Sonne rein? Aber bei den Röhrengeräten hat man da oft gar nichts mehr gesehen. Sind die Flachbildschirme besser geworden?
Das hängt einfach vom Reflexionsverhalten der Frontscheibe ab und da kann man nicht wirklich was gegen machen. Es ist so, dass der Raum, wenn er sehr, sehr hell wird, eher tendenziell mit einem LCD-Bildschirm besser bestückt ist, weil der wirkt in einem hellen Umfeld angenehmer, etwas brillanter. In einem normalen Heimkino-Ambiente, wenn ich abends zum Beispiel fernsehe, dann ist eher der Plasma zu bevorzugen. Aber bei Sonneneinstrahlung werden auch dort beide Geräte einfach oft über den Fremdlichteinfall nicht mehr ein sauberes Bild liefern können.
Also Fernsehen heißt immer Licht aus.
Im optimalen Fall schon.
Ja, ich habe mal so gespickst da mal zugehört bei so Beratungsgesprächen von normalen Kunden, die da kamen. Ich glaube, es war ein Mediamarkt oder sowas. Was man sich da erzählt hat, was man auch mit dem Verkäufer so erzählt hat. Und ich habe bestimmt 3 oder 4 Leute da so beobachtet mit einem Ohr. Es war niemals die Rede darüber, was verbraucht der dann überhaupt, dieser große Fernseher. Muss man da drauf achten? Also an Stromverbrauch.
Grundsätzlich spielt Stromverbrauch natürlich eine Rolle, ganz klar. Es ist aber heute so, dass weder Plasma noch LCD vom Stromverbrauch der ein oder andere deutlich höher ist.
Aber es sind doch mehr als 200 Watt, schätze ich mal.
Na, im Durchschnitt ist beim 42 Zoll schon deutlich unter 200 Watt. Ein Plasma ist angegeben, zum Beispiel in 42 Zoll mit 360 Watt. Das ist aber die maximale Leistungsaufnahme, ähnlich wie bei einer Waschmaschine, die Heizung mit angegeben ist und nicht nur das Drehen der Trommel.
Ja, aber ein Plasmagerät heizt ja ganz schön, muss man schon sagen. Wenn man die Hand da oben drauf legt, gut, das hat sich in den letzten 10 Jahren stark reduziert, aber da kommt ja ganz schön was an Hitze raus.
Das ist aber auch beim LCD so. Also beide Panels werden sehr warm. Im Durchschnitt verbraucht der Plasma bei normalen Bildinhalten nicht mehr, aber auch nicht viel weniger Strom als ein LCD. Nur in der Spitze, bei 100% weißem Bildschirm, da liegt er halt dann höher. Deswegen ist diese Angabe auch gemacht worden, damit der Kunde einfach seine Steckdosenleiste einschätzen kann, ob er den dort nicht mit anschließen darf oder nicht.
Was würden Sie sich denn jetzt selbst kaufen? Eine Röhre oder ein Großbildschirm?
Ich persönlich habe schon einen Plasma-Fernsehbildschirm zu Hause, weil ich einfach aktuell von dem Farbraum des Plasmas und von seinem Kontrastumfang in einem eben abgedunkelten Raum absolut begeistert bin.
Wird es mal so sein, dass wir auf dem Fernseher auch richtige Computerbilder darstellen können?
Das können wir heute schon, wobei beim Plasma sollte man da vorsichtig sein mit stehenden Bildsignalen, aber grundsätzlich kann der auch Computersignale darstellen. Ein LCD-Bildschirm ist optimal geeignet für Computersignale.
Ein Blick in die Zukunft, wie lange werden wir diese Technik noch haben, LCD und Plasma, und wann kommt etwas Neues und was?
Also bei uns Bei Hitachi jetzt zeichnet sich da aktuell noch nichts ab, was jetzt in Kürze kommen wird. Natürlich wird sicherlich in 5, 6, 7 Jahren irgendwann auch neue Techniken soweit sein, dass sie marktreif sind.
OLED.
Aber da können wir heute so noch nicht viel zu sagen. OLED würde mir gefallen, aktuell von der Leuchtkraft, vom Kontrastumfang her.
Und von der Leistungsaufnahme.
Ja, auch. Ja. Aber was da am Ende dann kommt, ist im Moment einfach schwer zu sagen. Also wir sehen es
nicht. Wenn ich mir heute ein Gerät kaufen will, dann kaufe ich mir das, was das beste Bild macht. Und damit bin ich auch die nächsten Jahre gut beraten.
Damit werden Sie sogar unter den allgemeinen Kundenwünschen, nämlich erstmal Bildqualität, dann Bedienung und dann irgendwann die anderen Dinge.
Vielen Dank.
Gerne.
Wolfgang, jetzt hören wir mal genau zu.
So mache ich gern bei dir.
Ja, UMTS, HSDPA, MBMS, GPRS, Edge WLAN, VMAX, VMAC. Und DNNA und BTX, hast du das alles verstanden?
Das kommt mir alles spanisch vor.
Und das BTX?
Das BTX ist mir klar und BIER auch, aber was hast du denn da eigentlich
alles? Oder was? DRM,
das 1080, kann ich noch verstehen.
Full HD, HD Ready, 720 oder 1080. HD, ja, V, glaube ich, es gibt so eine Receiver-Setup-Boxen-Option irgendwie. Und dann gibt es 24p. Film als Kino oder so irgendwas ist das. Also IPTV, VoIP, ADSL, 2 Plus, VDSL, DSL Lite.
Halt. Also laufen Sie nicht weg, liebe Zuhörer. Wolfgang Back liest hier von einem Zettel Begriffe ab, die man überall auf der IFA finden kann. Und kaum einer weiß wirklich, was all diese Begriffe bedeuten.
Also bereiten Sie sich vor, wenn Sie auf die IFA gehen.
Ja, wir helfen Ihnen aber jetzt dabei. Wir haben, Sie kennen den schon, Herrn Dr. Ilkner vom IRT, den Direktor und Geschäftsführer des Instituts für Rundfunktechnik, nochmal bei uns im Studio. Und der ist echt gut drauf.
Der weiß alles.
Und deswegen
hat uns auch einige gesagt.
Ja, deswegen sollten wir jetzt einfach mal anfangen und ihn fragen. HD, vergangenes Jahr hieß es HD Ready, jetzt heißt es Full HD. Was ist denn das, worauf ich achten muss, wenn ich mir ein Gerät kaufen muss? Was steht denn da drauf und was muss draufstehen?
Ich denke, das ist ein großes Problem, mit dem der Konsument heute im Geschäft konfrontiert werden wird. Full HD ist eine Spezifikation der EICTA, die festlegt, welche Eigenschaften ein Fernsehempfänger, HD-fähiger Fernsehempfänger können muss.
Das ist genormt, das
ist festgelegt.
Ist das nicht HD-ready?
Das ist HD-ready für das Fernsehgerät oder beziehungsweise für den Monitor. Jetzt... Also man muss einen Schritt zurück. Die Displays damals hatten eine Auflösung, die nativ, also von der Anzahl der Pixel, die das Display hat, nicht alle Pixel, die die HD-Ready-Spezifikation eigentlich kann, abbilden kann. Man spricht von der nativen Auflösung. Und heute sind die Panels, also das eigentliche physikalische Display, in der Lage, eine höhere Auflösung zu bieten. Man spricht also 1920 mal 1080 Pixel physikalisch. Und damit man dem Konsumenten den Unterschied klar machen kann, tauchte in den verschiedenen Werbeprospekten der Begriff Full HD auf. Und den sieht man auch natürlich jetzt noch auf der IFA.
Hat das nicht zu mehr Verwirrung geführt als zur Aufklärung? Weil jeder denkt, er hat HD Ready, nur HD Ready, und möchte natürlich ein Full, das klingt ja gut, ein Full HD Ready haben.
Das ist sicherlich auch so beabsichtigt, damit man dem Konsumenten sagen kann, dieses Display ist höherwertig, kann mehr als das andere.
Und dadurch teurer.
Natürlich.
Ja.
Die Gefahr ist natürlich auf der anderen Seite, dass der Konsument, zu Teilen sicherlich auch der Händler, nicht mehr genau weiß, was eigentlich hinter den Begriffen steht. Denn genau genommen, der Begriff Full HD ist nicht ein offizieller Begriff. Dafür wurde gerade jetzt zur IFA ein neuer Begriff von der EICTA bekannt gegeben. Das ist das HD Ready 1080. Das heißt, hier hat man gesagt, wir brauchen halt ein Logo, ein formelles Logo, von dem Industrieverband und hat sich eben auf diesen Begriff geeinigt.
Da kann ich mich dann noch verlassen, wenn da steht HD Ready 1080, dass, wenn das da draufsteht, ist es auch da drin.
Ja.
Das Logo ist geschützt.
Ja.
Gut.
Und das reicht wie lange, die 1080?
Das ist die Frage. Das kann ich Ihnen heute nicht sagen, wie lange das reichen wird. Ich gehe davon aus, ähnlich wie bei Kameras, dass in 1-2 Jahren die Displays auch noch höher auflösen können werden.
Nun haben wir noch ein Wort, eine schöne Abkürzung, die auch hier auf der IFA 2007 oft zu hören ist, IPTV. Das ist ja das, was wir zum Teil ja auch schon machen. Wir machen ja auch eine Fernsehsendung und die legen wir dann als IP-Sendung, also ein DivX-File, legen wir die dann zum Download bereit. Ist das schon IPTV?
Der Begriff IPTV ist sicherlich der Begriff, der am unklarsten ist, in den vielfältigsten Varianten benutzt wird und nicht zuletzt auch sehr stark, also dessen Definition sehr stark von Geschäftsinteressen gesteuert wird. Die große Masse, also als Begriff, sagt man, IPTV ist Fernsehen über das Telefonnetz von den Telekommunikationsbetreibern. Wenn man den Begriff genau nimmt, heißt das ja Fernsehen mit Hilfe des IP-Protokolls. Und insofern
IP-Protokoll heißt Internetprotokoll.
Entschuldigung, wieder eine
Abkürzung. Ja, natürlich, ja.
Man neigt als Techniker sehr schnell dazu.
Also ich glaube, dass unsere Zuhörer das auch alles wissen, IP, aber trotzdem kriegt man immer wieder, müsste ja immer diese englischen Ausdrücke bringen. Internetprotokoll.
Okay, also ja. Fernsehen über das Internetprotokoll. Insofern ist auch das, was eigentlich unter dem Begriff Internet-TV läuft, also man hat einen Fernsehstrom irgendwo auf einem Webserver liegen und ruft ihn ab, streng genommen auch ein Internet-IP-TV. Auch wenn welches physikalische Netz ich darunter lege, ob das jetzt ein Telefonnetz ist, ein Breitbandkabelnetz ist, ein Mobilfunknetz, ein Satellitennetz, in dem Moment, wo ich jetzt das Fernsehen mit Hilfe von IP-Protokoll übertrage, könnte ich dazu auch IP-TV sagen. Und ich denke, das ist das, was für den Konsumenten ein großes Maß an Unsicherheit verursacht.
Wir haben eine Sendung gemacht über Next Generation Networks. Mhm. Und da ist ein ganz großer Begriff dabei, IP-TV, Internetprotokoll-TV. Wie sehen Sie denn die Zukunft von diesen Netzen, dass das alles zusammengeführt wird?
NGNs, also Next Generation Networks, ist der Versuch, die Telekommunikations- und Datennetzinfrastruktur zu vereinheitlichen. Und die Netzinfrastruktur soll für verschiedenste Dienste genutzt werden. Und die große Herausforderung an diese Netzinfrastrukturen entsteht dadurch, dass ich Fernsehen übertragen will. Denn hier habe ich relativ hohe Datenraten, viele Konsumenten, die es gleichzeitig nutzen und über größere Flächen verteilen muss. Das heißt, das ist der most demanding, wie man so neudeutsch sagen könnte, Dienst für diese Netze. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Applikation, die mit berücksichtigt werden muss.
Es gab mal Zeiten, da hat sich das IAT auch um virtuelle Studios gekümmert, war auch hier auf der Messe mit virtuellen Studios. Ist das vorbei?
Virtuelle Studio ist im Moment bei uns kein Thema. Wir konzentrieren uns auf die Themen, die ganz aktuell in der Markteinführung sind, die viel Aufmerksamkeit erzeugen, zum Beispiel IPTV, zum Beispiel Mobile TV. HD ist ein sehr wichtiges Thema für uns, wo wir mit dazu beitragen wollen, dass Techniken...
Sollen wir das dann auch mal übersetzen? High Definition oder hohe Definition?
Hochaufgelöste
Definition. Ja, hochaufgelöste Definition. Das wäre der Hammer, ja.
Gleichzeitig kümmern wir uns natürlich auch um langfristige Themen, wo etwas hingehen könnte, was sich entwickeln könnte.
Nämlich langfristig.
Längerfristige Themen, die wir im Moment auf der Agenda sind, ist das Thema Binaural Sky als Produkt, also den Raumklang zur Verfügung stellen für den Konsumenten, ohne dass er ein großes Array als Lautsprecher in seinen Raum stellen muss. Es ist das Thema der Nutzbarmachung. Ganz einfache Interfaces, wir werden alle älter. Wie können wir also auch mit gewissen physischen Einschränkungen Medien nutzen, ist ein wichtiges Thema, an dem wir arbeiten. Metadaten ist ein ganz wichtiges Thema, an dem wir auch langfristig arbeiten, weil das die Essenz ist zukünftiger Dienste.
Ja, das war's mal wieder. Vielen Dank. Es geht ruckzuck. Wenn wir über langfristige Projekte weiter reden würden, müssten wir die Sendezeit verlängern. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren.
Vielen Dank.
Das wird uns noch einiges an Neues bringen in den nächsten Jahren, Wolfgang. Ich glaube, da haben wir noch viel Spaß dran.
Das denke ich auch. Und ich glaube, wir werden auch noch mehr neue Technologien erleben auf der IFA. Aber die geht ja nun bald zu Ende, übermorgen am Mittwoch. So lange sind wir natürlich noch da. Und wir werden auch noch einige Sachen mitnehmen, die wir dann nächste Woche Montag senden werden. Aber was das genau ist, so ungefähr eine Ahnung habe ich schon davon. Du auch, Wolfgang?
Ich habe vor allen Dingen eine Ahnung davon, dass wir im nächsten Jahr auf der nächsten IFA wahrscheinlich viel stärker hier vertreten sein werden. Das sind sehr gute Gespräche gelaufen. Und es wird wahrscheinlich eine gute Beteiligung des CC2 auf der nächsten IFA geben.
Also du weißt nicht, was wir nächsten Montag machen. Vom Fraunhofer Institut.
Doch,
Muffin.
Doch.
Muffin. Hast du die Software eigentlich?
Die hole ich mir ja noch.
Dann haben wir den Professor Sauter hier, der uns etwas über Farbe, Farbmetrik und die Zusammenhänge erzählen wird. Also ganz, ganz, ganz super, was der Mann da von sich gibt. Ist harter Tobak, sagen wir schon von vornherein. Aber
er hat mir so ein bisschen den Spaß am Drucken genommen. Wenn ich das also wirklich, wenn ich vorher meine Farbräume einstellen soll, ich glaube, das geht ein bisschen an meinen künstlerischen Kräften vorbei.
Ja, dann kauf doch mal eine Schachtel Bier, dann komme ich zu dir und zeig dir das. Und wir werden wahrscheinlich auch noch etwas über Philips berichten. Philips kommt auch mit etwas Neuem im Bereich Heimautomatisierung.
Das ist so ungefähr die Vorstellung von dem, was wir noch tun werden, wo wir einen Teil schon vorbereitet haben.
Sag mal, Heimautomatisierung. Da reden wir doch eigentlich schon so lange drüber, wie es den Computerclub gibt.
Das ist wohl wahr, ja.
Ja, wir hatten zwischendurch die Phasen, dass der Kühlschrank alles bestellen sollte im Internet. Alles dieser Blödsinn ist ja alles irgendwie gegessen und gegessen worden. Und jede Steckdose sollte irgendwie schon mal einen Webserver gehabt haben. Hat sie sie? Nee.
Naja, was ist da los? Ist vielleicht auch ganz gut so. Ja, die kommen nicht überein und die Anforderungen sind immer wieder neu. Es kommen immer wieder neue Geräte, immer wieder neue Protokolle. Und ich glaube, und das möchte ich hier mal wirklich zum Besten geben, dass diese IFA einfach unter dem Motto steht, alles wird IP.
Früher wurde alles digital, jetzt wird alles IP.
Ja, denke ich mal.
Daumen hoch und
eben.
Zickzack.
Das war Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.